Ich lese uns die Schriftlesung aus Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
Ja, guten Morgen zusammen. Ich grüße euch herzlich. Schön, euch alle hier zu sehen in diesem Gottesdienst. Diesem Gottesdienst, in dem uns Gott dienen will und in dem wir auch Gemeinschaft erleben können. Gemeinschaft, ich habe es noch ein bisschen umgewandelt, ein Geschenk. Gemeinschaft ist manchmal ja ein Geschenk, das wir ganz selbstverständlich nehmen, weil wir es vielleicht schon seit Jahren so kennen. Und wir haben zum Beispiel gestern bei dem Aufräumtag auch draußen und hier drinnen gewirkt. Wir haben zusammen Fleischwurst gegessen und uns gefreut, drei Generationen zusammen. Es war einfach schön. Und ich denke auch, einige von uns haben ein bisschen Muskelkater. Das gehört dazu. Das ist auch ein Teil der Gemeinschaft. Gemeinschaft kann aber auch anstrengend sein, wenn es bei einer Freizeit sehr, sehr laut ist, wenn die Vorträge zu lang sind, wenn eine Predigt zu lang ist am Gottesdienst. Eine Gemeinschaft kann anstrengend sein, wenn einem eben doch nicht alle sympathisch sind. Und es gibt auch toxische Gemeinschaften, davon hören wir ja auch immer mal wieder, haben Sie vielleicht sogar selbst erlebt. Gemeinschaft, ein Geschenk. Von wem ein Geschenk? Ich möchte sozusagen als Kontrast zu diesen Einführungsfragen uns nochmal diesen Text aus der Apostelgeschichte 2 in Erinnerung rufen. Das war wirklich eine dolle Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die geprägt war von der Erfahrung von Pfingsten, was ja jetzt kurz vor uns steht. Und das können wir lesen in Apostelgeschichte 2 ab Vers 42 und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und ich denke, dieser Vers, der fasst wirklich ganz kurz zusammen, was das Leben der Christen prägt und auch bis heute geprägt. Und das sollten wir, glaube ich, wirklich nie vergessen. Jetzt geht es weiter. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Und das war so diese Anfangszeit von der ganz frühen ersten Gemeinde in Jerusalem, als eben die Stadt selber merkte, dass da was ganz Besonderes passiert und Wunder und außergewöhnliche Dinge passierten, weil Jesus es so wollte für die frühe Gemeinde. Alle, die glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Das ist ein Teil der Gemeindegeschichte, der uns heute auch noch zum gewissen Grad fasziniert. Zumindest denke ich, wo große soziale Unterschiede auch in Gemeinden herrschen und wo man sich manchmal fragt, ja, wo ist das geblieben, so dieser Geist dieser ersten Gemeinde. Und da ist dann auch die Frage, ob das heute immer noch gilt, so wie es da steht in diesen Versen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen, Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Diese erste Gemeinde war halt in der Stadt präsent. Also die haben sich nicht verzogen, sondern sie waren im Tempel, was ja der wichtigste Ort war in Jerusalem und wo sie sehr viel Kontakt hatten mit der ganzen Stadt und auch mit vielen Fremden und Besuchern, die eben nach Jerusalem kamen. Sie waren präsent, sie haben sich nicht ängstlich, wie es vor Pfingsten der Fall war, versteckt, hatten keine Angst vor Verfolgung und es steht auch hier nichts von Verfolgung. Also sie hatten eine wirklich gute Zeit und sie waren auch in ihrer Fröhlichkeit und in ihrer Freude und in ihrer Herzlichkeit untereinander und wahrscheinlich auch nach außen sozusagen für Jerusalem damals stilbildend. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und auch das ist eine ungewöhnliche Situation. Es war eben so, dass diese Gemeinde so einen positiven Einfluss hatte und so ein Außenbild, dass sie von den Menschen um sie herum sehr deutlich gesehen wurde und auch sehr positiv gesehen wurde. Und Gott nutzte diese Zeit, um dann eben die Gemeinde auch kontinuierlich wachsen zu lassen. Mit Sicherheit hätten einige dieser von uns hier dieses erste Gemeindeleben einmal gerne kennengelernt und würden da mal Mäuschen spielen, mitfeiern, von Haus zu Haus gehen, sozusagen der Bänkemarsch in Jerusalem. Ja, das wäre toll. Da könnten wir sicher einiges lernen. Aber ich glaube, wir müssen auch sehen, dass diese Zeit in Jerusalem nach Pfingsten nicht von Dauer war. Zum einen haben die Apostel missioniert, sie waren also nicht immer in Jerusalem präsent, sondern sie sind auf Reisen gegangen, sie haben Gemeinden gegründet und die Zahl der Gemeinden wuchs. Andere, die Christen geworden sind, reisten in ihre eigenen Länder, in ihre Heimat zurück und auch dort geschah Gemeindeaufbau und vieles, denke ich, von dem, was an früher Kirche passiert ist, so im ersten und im zweiten Jahrhundert, das steht natürlich nicht im Neuen Testament und vieles ist uns heute auch gar nicht mehr so bekannt und so gut nachzuvollziehen. Es war also eine Zeit des Wachstums und spätestens 70 nach Christus war es ja auch eine ganz starke Zeit der Verfolgung und der Schwierigkeiten. Die Entfernungen sind gewachsen zwischen den einzelnen Christen. Und sie haben versucht, durch Besuche, durch Briefe, durch das gemeinsame Beten, durch Segen Kontakt zu halten. Gerade Paulus, aber auch die anderen Apostel waren da aktiv. Und es entwickelte sich dann das, was auch heute für die Gemeinde Jesu weltweit gilt. Zum einen gibt es Sammlung, dass man sich trifft und dass man füreinander da ist. Und zum anderen gibt es auch Zerstreuung. Und Johannes hat dann viel später geschrieben in seinem zweiten Brief: Ich hätte euch noch vieles mitzuteilen, aber ich möchte es nicht mit Papier und Tinte tun. Vielmehr hoffe ich, euch demnächst besuchen zu können. Dann werden wir Gelegenheit haben, persönlich miteinander zu reden und unsere Freude wird durch nichts mehr eingeschränkt sein. Das, was Johannes hier schreibt, das ist das, was er sich wünscht. Er wünscht sich persönliche Gemeinschaft. Und das wünschen wir uns ja auch. Wir können es heute erleben und diese persönliche Gemeinschaft, die möglich ist, die ist ein kleiner Vorgeschmack auf die endgültige Sammlung, die passieren wird, die uns Jesus versprochen hat. Und sie ist ein Vorgeschmack auch für die Einheit, um die Jesus selbst in hohepriesterlichem Gebet kurz vor seinem Tod den Vater gebeten hat. Zum einen möchte ich euch zeigen den Kommentar, der im Johannesevangelium steht, über die eigentlich ungewollte Prophetie von Kaiphas im Hohen Rat. Vor dem Entschluss, Jesus zu töten, das steht in Johannes 11. Da steht dann im Evangelium, Jesus starb allerdings nicht nur für das Volk, nämlich das Jüdische, sondern auch um die über die ganze Welt verstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen und eins zu machen. Und das andere, das ist aus Johannes 17, aus dem hohen priesterlichen Gebet, da bittet Jesus: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Der Wille Gottes ist also in die Zukunft gesehen und auch in der Gegenwart möglichst präsent: Einheit und Gemeinschaft. Das ist das Geschenk, was uns Gott machen will. Wir können diese Gemeinschaft erleben, natürlich im sonntäglichen Gottesdienst. Das ist, denke ich, der Kern auch der christlichen Gemeinschaft nach wie vor. Aber wir können sie natürlich auch erleben durch Erfahrungen in der eigenen Familie, wenn sie auch christlich geprägt ist, wenn wir uns gegenseitig unterstützen können. Wir können sie erleben in der Seelsorge und in Zweierschaften, in Hauskreisen. Wir können sie auch erleben in intensiveren gemeinschaftlichen Lebensphasen, wie zum Beispiel einem Jahr für Gott oder auch in einem Leben komplett für Gott, wenn man in einen Orden oder in eine Lebensgemeinschaft geht. Oder auch auf Zeit in Ausbildungsphasen, zum Beispiel in einem Seminar. Oder bei mir war es der Zivildienst, den es ja jetzt aktuell nicht mehr gibt. Das alles, was wir da erleben können, ist Gnade. Diese Art von Gemeinschaft ist nicht selbstverständlich, denn natürlich gibt es auch diejenigen, die nicht dran teilnehmen können, zum Beispiel Kranke. Es gibt verfolgte oder isoliert lebende Menschen, die gar niemanden kennen, der auch Christ ist. Es gibt Einsame, die psychisch nicht in der Lage sind, Gemeinschaft zu suchen. Es gibt die Gefangenen, die gar nicht raus dürfen aus ihrer Zelle. Oder es gibt auch Menschen, die als auf den Ruf Gottes hin die Gemeinschaft verlassen haben, zum Beispiel Pioniere in der Evangelisation. Und wenn wir jetzt überlegen, was wir selbst für eine Gemeinschaft tun können, wie wir uns einbringen können, dann gibt es sicher vieles, was uns erstmal so einfällt. Wir könnten zum Beispiel versuchen, die optimale Gemeinde zu finden, wo nicht nur das, was mir entgegenkommt, optimal ist, sondern wo ich auch meine Talente, meine Möglichkeiten einbringen kann. Ich könnte für ein Leben mit Gott auch den richtigen Partner suchen, dass wir sozusagen als Team optimal funktionieren. Ich kann mir den passenden Hauskreis suchen, wo ich nicht nur sehr viel von Gott erfahre, sondern auch sehr viel geben kann. Ich könnte mir den richtigen Seelsorger suchen. Ich sollte und ich könnte und eigentlich müsste ich und ja. Und in diesen ganzen Gedanken stecken wir und diese Predigt ist nur eine erste Predigt zu diesem Thema der Gemeinschaft. Ich denke, viele von euch wissen, dass wir einen Block vorhaben von 4 Predigten und wir wollen danach überlegen und uns auch treffen, wie wir Schritte vorwärts gehen können. Aber diese erste Predigt hat eben als Thema eine Basis zu legen. Und deshalb möchte ich bewusst nicht sozusagen den Werkzeugkasten auspacken und aufzeigen, wie alles vielleicht viel besser funktionieren könnte. Das sollen die nach mir machen. Sondern ich möchte euch herausfordern mit Gedanken von Dietrich Bonhoeffer. Und ich habe bewusst Dietrich Bonhoeffer gewählt, so auch ein bisschen als Gerüst inhaltlich, weil er jemand war, der zwar in einer anderen Zeit gelebt hat. Es ist jetzt inzwischen fast 90 Jahre her, dass er diesen Aufsatz Gemeinsames Leben veröffentlicht hat. Aber er kommt aus einer Zeit, die sehr, sehr angespannt war. Und die Erfahrungen, die er gemacht hat in Gemeinschaft, waren Pioniererfahrungen. Sie kommen aus einer Zeit, in der im Predigerseminar in Finkenwalde die Studenten zusammengelebt haben und mit ihren Dozenten. Und er war einer davon. Und sie haben unter massivem Druck gearbeitet in Mecklenburg-Vorpommern. Sie waren so ein bisschen unter der Decke, sie konnten das machen, aber es war immer die Gefahr, dass alles auffliegt und dass der Staat massiv eingreift. Und in solchen Situationen, da überlegt man sich zweimal, was man sagt und auch dreimal, wie man lebt. Und aus dieser Erfahrung ist eben, sind diese Texte entstanden. Und ich habe das erste Kapitel mir mal durchgeguckt, das war wirklich interessant und möchte ein bisschen was teilen, natürlich garniert mit eigenen Gedanken und vor allem auch garniert mit Versen aus der Bibel. Das Buch, ich habe hier eine alte Ausgabe, alles gibt es immer noch, könnt ihr bei SCM problemlos kaufen. Und natürlich, es gibt viel Neues und Attraktives. Also dieses Heft zum Beispiel von OJC ist wirklich interessant. Da gibt es viele gute Impulse, auch wie Freundschaft, wie Gemeinschaft aussehen kann. Aber ich bin bewusst mal zu dem ganz Alten zurück. Warum? Weil Dietrich Bonhoeffer die Dinge sehr, sehr auf die Basis, auf die Basics reduziert. Er geht zurück sozusagen zu Jesus Christus und macht klar, dass Jesus die Basis für unsere Gemeinschaft ist. Wir gehören einander. Und zwar allein durch und in Jesus Christus. Und das ist ihm extrem wichtig, wirklich nur allein durch Jesus Christus und auch allein in Jesus Christus. Und dazu drei Punkte. Ein Christ braucht den anderen um Jesu Christi willen. Ein Christ kommt zum anderen nur durch Jesus Christus. Und als drittes, wir sind in Jesus Christus von Ewigkeit her erwählt, in der Zeit angenommen und für die Ewigkeit vereint. Das ist alles sehr konzentriert und ich möchte versuchen, es ein bisschen noch auch mit einer etwas aktuelleren Sprache auszudrücken. Zum ersten Punkt. Und hier ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Christ ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus allein. Er weiß, Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn schuldig, auch wenn er nichts von eigener Schuld spürt. Und Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn frei und gerecht, auch wenn er nichts von eigener Gerechtigkeit fühlt. Also Christ ist der Mensch, der nicht mehr bei sich selbst irgendwas sucht, sondern nur noch bei Jesus Christus. Und der sich auch nicht mehr auf seine eigenen Gefühle verlässt, sondern nur noch auf Jesus Christus, auf die Fakten. Der Christ lebt also nicht mehr aus seiner eigenen Anklage oder Rechtfertigung, sondern er lebt nur noch aus Gottes Anklage und aus Gottes Rechtfertigung. Und damit leben wir letztendlich nicht aus unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern wir leben aus einer fremden Gerechtigkeit. Und diese fremde Gerechtigkeit, die von außen sozusagen zu uns gekommen ist, ohne dass wir es irgendwie geplant, gewollt oder auch nur irgendwas dafür getan hätten, das ist die Basis nicht nur für unser Leben, sondern auch die Basis für unsere Gemeinschaft. Dieses Wissen, das bekommen wir nicht von alleine, das fliegt uns sozusagen nicht aus unserem Hirn zu, sondern das können wir lesen, das kommt aus dem Wort. Und es ist ein erlösendes Wort und es braucht Menschen, die es in irgendeiner Form zu uns bringen. Entweder indem sie irgendwann mal die Bibel gedruckt haben oder indem sie es uns sagen oder indem wir es an der Straße auf einer Plakatwand lesen oder im Internet hören. Und diese Übermittlung, aber auch die Zusage, dass dieses Wort stimmt, das geschieht eben durch Menschen. Und es wird, wenn wir zweifeln, auch bestätigt durch andere, durch Menschen, durch Geschwister. Und wenn wir jetzt vielleicht denken, dass wir heute in einer Zeit leben, in der das ja glücklicherweise alles einfacher ist, weil wir uns sozusagen anonym im Internet auch bekehren können, dann stimmt das natürlich auch nicht, weil auch das, was dort passiert, wurde in irgendeiner Art und Weise durch Menschen initiiert. Und die Schwester und auch der Bruder oder die Schwester im Iran, die zum Glauben kommt, sind letztendlich durch Menschen beeinflusst worden. Christus arbeitet durch Menschen und wir brauchen den anderen eben um Christi willen, anders würden wir gar nicht zu Christus kommen. Zum zweiten Punkt. Ein Christ kommt zum anderen nur durch Jesus Christus. Der inhaltliche Punkt ist ein bisschen ein anderer. Nicht der erste Kontakt, sondern dann der Alltag. Wenn wir miteinander leben, dann passiert es ja üblicherweise, dann braucht jeder nur an seinen Arbeitsplatz denken oder vielleicht auch an seine Familie oder an seine Vorfahren. Es Es gibt immer ein gewisses Maß an Konkurrenz und Streit. Und diese Form des menschlichen Zusammenlebens ist normal. Das ist eigentlich, wenn man jetzt mal ganz scharf überlegt, eher die Realität als das Gute, was wir natürlich auch erleben. Und Paulus hat dann dazu geschrieben im Epheserbrief, dass die Basis, auf der Jesus und Christus mit uns kommuniziert und arbeitet und lebt, eine ganz andere ist. Jesus sagt, er selbst ist unser Friede. Er hat aus den beiden Gruppen eins gemacht. In dem Brief geht es um die Gemeinschaft zwischen dem jüdischen Teil der Gemeinde und den Heidenchristen. Er hat aus den beiden Gruppen Judenchristen, Heidenchristen eins gemacht und hat die trennende Mauer, die dazwischen stand, abgerissen, nämlich die Feindschaft zwischen diesen beiden Gruppen. Und diese Feindschaft war, oder diese, sagen wir mal, dieses Misstrauen, dieser Grundkonflikt, der war ja schon ziemlich massiv. Also das war schon eine ziemliche Spaltung, die potenziell in der ersten Gemeinde war. Christus hat Friede gemacht zu Gott. Das ist die Basis, die wir erleben können und die Basis ist auch für unser Leben als Christus. Aber er hat auch Friede gemacht auf dem Weg zum anderen. Und ohne Christus wäre der Weg zum anderen versperrt. Nicht nur grundsätzlich, sondern auch immer wieder in unserer Lebensrealität. Meistens durch das eigene Ich, weil wir selbst einfach nicht weit genug schauen können und weil wir uns nicht perfekt im Griff haben. Ohne Jesus wäre unsere Gemeinschaft in der Gemeinde, glaube ich, nicht möglich. Und es bleibt auch so, er bleibt auch in Ewigkeit der einzige Mittler, der Frieden geben kann in der Gemeinde. Und zum dritten Punkt, das ist ein langer Satz, wir sind in Jesus Christus von Ewigkeit her erwählt, in der Zeit angenommen und für die Ewigkeit vereinigt. Was da in diesem Satz Dietrich Bonhoeffer gemeint hat, das ist, dass Jesus Christus uns erwählt hat und nicht wir ihn. Dass es seine Idee war, uns zu erlösen und nicht unsere Idee. Und in der Zeit angenommen heißt jetzt. Also sozusagen in dieser Weltzeit, in der wir jetzt leben, in unserem Leben hier, hat er uns angenommen und für die Ewigkeit vereinigt, heißt die Perspektive Ewigkeit, dass das eben auch für die Zukunft gilt. Er schreibt einen interessanten Satz. Wer seinen Bruder ansieht, der soll wissen, dass er ewig mit ihm vereinigt sein wird in Jesus Christus. Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch und in Jesus Christus. Dieser Blick zum Bruder mit dem Wissen, mit dem werde ich auch in Ewigkeit vereinigt sein, der ist ja manchmal ein bisschen komisch. Also da, vielleicht gibt es ja gelegentlich Zweifel. Hier in Krenbach mag das ja alles noch ganz einfach sein. Aber wenn wir jetzt an die weltweite Christenheit denken und auch was Christen weltweit für einen Glauben praktizieren, was vielleicht teilweise passiert, was wir überhaupt nicht nachvollziehen können, dann mögen wir da unsere Zweifel haben. Aber letztendlich sagt Jesus, es wird eine große Schar sein, und sie werden aus überall kommen, aus aller Herren Länder. Und es werden sehr unterschiedliche Arten von Menschen sein. Es werden deine Brüder und es werden deine Schwestern sein. Die Begründung für christliche Gemeinschaft ist also keine Frage der Sympathie oder dass man gleiche Ansichten hat, sondern das ist was ganz anderes. Es geht nicht um Harmonie, und es geht nicht um andere denkbare menschliche Gründe. Es geht auch nicht darum, dass man Konflikte vermeidet, indem man sich sozusagen den Haufen sucht, zu dem man am besten passt. Die Grundlage für christliche Gemeinschaft ist, dass der andere von Christus berufen wurde und dass er von Christus berufen ist. Und daran kann ich überhaupt nichts ändern. Jesus hat für den anderen das Gleiche getan wie für mich. Und das ist einfach erstmal die Grundlage. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu nochmal einen Satz. Unsere Gemeinschaft besteht allein in dem, was Christus an uns beiden getan hat. Und das ist nicht nur im Anfang so, sodass im Laufe der Zeit noch etwas anderes zu dieser unserer Gemeinschaft hinzukäme, sondern es bleibt so in alle Zukunft und in alle Ewigkeit. Die Gemeinschaft ist also kein Erfahrungswerk, was immer besser wird und immer schöner und irgendwann ist es so perfekt, dass man dann jetzt in den Himmel gehen, sondern sie ist da. Sie ist jetzt Realität. Und die Gemeinschaft ist eine geistliche Wirklichkeit und eine geistliche Realität. Diese Gemeinschaft ist kein Ideal, dem wir nachstreben, sondern sie ist da. Und damit komme ich dann zu dem zweiten Vers, den wir gehabt haben, der auch von der Vorbereitung her vorgegeben wurde, in Hebräer 10, Vers 24. Ich lese es wieder nach der neuen Genfer Übersetzung. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und der Hebräerbrief, der wurde ja ungefähr, 40, 50 Jahre nach der Zeit geschrieben, die die erste Gemeinde in Jerusalem erlebt hat. Und wir merken, dass die Gemeindesituation sich schon so ein bisschen geändert hat. Also es geht nicht mehr nur um Freude und Zusammenkunft, sondern da ist auch ein bisschen Zerstreuung und ein bisschen Streit. Und damit wird für uns deutlich, dass die erste Gemeinde von Apostelgeschichte 2 für uns ein Bericht ist, der uns in vielem inspirieren kann. Es ist aber nicht unbedingt das Ideal für alle Ewigkeit. Sondern Jesus und der Vater fordern uns heraus, die Gemeinschaft so zu leben, wie sie eben jetzt ist. Die geistliche Wirklichkeit ist hier. Und die Grundhaltung dafür ist Dankbarkeit. Und die Grundhaltung ist nicht, dass wir irgendwas fordern, sondern Dankbarkeit. Und die Basis für diese Gemeinschaft ist eine Abhängigkeit von Gott. Und es ist eben absolut die Basis. Es geht nicht um Ressourcen oder um Talente, die wir brauchen, damit geistliche Gemeinschaft funktioniert. Und das ein wesentliches Werkzeug, was wir ja auch in dem Bericht von Apostelgeschichte 2 lesen können, für die Gemeinschaft sind die Sakramente, dass man eben sich trifft, dass man zusammen das Brot bricht, dass man betet. Ja. Und dieses Beten ist die Basis, ist der Kontakt zu Gott, den wir brauchen. Und aus dem Gebet wächst dann die Hoffnung. Und die Hoffnung ist die Antwort auf die enttäuschten Erwartungen oder auf unsere Ungeduld, die wir dann oft haben. Es ist nicht das Weglaufen und das Suchen von was Besserem, sondern es ist das Hoffen und das Weiterbeten und Wiederhoffen. Im Zusammenleben in einer geistlichen Gemeinschaft geht es eben nicht um Macht oder um Einflusssphären, sondern, das ist Bonhoeffer ganz wichtig, es geht um Freiheit. Die geistliche Nächstenliebe, die gibt dem anderen die Freiheit, die er braucht. Sie gibt ihm auch die Freiheit von mir selbst. Er darf wachsen und er darf mit Gott weiterleben und gehen, auch unabhängig von mir. Die geistliche Nächstenliebe gibt den anderen frei für Christus. Im Gegensatz zu immer wiederkehrenden Fällen, wo eben Abhängigkeiten entstehen, gemein, durch gut gemeinte menschliche Nächstenliebe geholfen wird, damit Abhängigkeiten entstehen. So soll es nicht sein. Weil der Missbrauch ist dann nicht weit und es gibt, das kennen wir ja auch aus den Medien, dann bis zu ganz extremen Formen toxische Beziehungen und Missbrauchsfälle. Das ist genau der Weg, den Gott nicht möchte, den wir nicht gehen sollten. Meist geht es in solchen Gemeinschaftserlebnissen, die nicht von der Freiheit leben, sondern von Abhängigkeiten, darum, dass Schwache durch die Starken überwältigt werden. Und so möchte es der Herr nicht. Wir möchten uns auch nicht, er möchte auch nicht, dass wir uns bekehren, nur damit es uns besser geht, dass wir sozusagen seelisch uns wohler fühlen, dass wir aus unserer Schwachheit rauskommen und stärker werden, sondern er möchte, dass wir uns geistlich bekehren. Und das heißt, dass wir von der Wahrheit überwältigt werden, nicht von anderen Menschen. Das heißt, Jesus möchte uns überwältigen, dann sind wir bekehrt. Die Basis der Gemeinschaft ist also ausschließlich Jesus und er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich komme langsam zum Schluss. Ist auch schon fast 11. Der Johannes, wieder Johannes. Johannes war ja der letzte wirklich alte, noch lebende Apostel. Und auch als alter Mann hat er geschrieben, aber er wollte keine Fans, sondern er hat noch einen Brief geschrieben an einen Gaius, den dritten Johannesbrief. Und da schreibt er: Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und ebenfalls ist es ja so, in den Sendschreiben, in der Offenbarung an die 7 Gemeinden, die wir jetzt ja durchgenommen haben in den letzten Monaten, da fällt auf, dass er eben nicht von bestimmten positiven Erfahrungen oder Formen oder Methoden schreibt oder Traditionen, die sie jetzt irgendwie einhalten sollten, sondern es geht immer wieder darum, dass sie festhalten am Wesentlichen, dass sie an Jesus festhalten und dass sie sich nicht von irgendwelchen anderen neuen Ideen oder Traditionen oder was auch immer überwältigen lassen. Und auch wir sind herausgefordert, das so zu praktizieren. Erfahrungen, die wir machen können, vielleicht auch mit bestimmten Methoden oder Prinzipien, mit bestimmter Musik, mit was auch immer, mit irgendwelchen Modellen der Mitarbeiterschaft, mit Hauptamtlichen, mit Nebenamtlichen, keine Ahnung, was auch immer, sind eine gnädige Zugabe, die uns Gott geben kann. Er schenkt sie uns und wir sollten dann auch dankbar dafür sein. Aber wir haben kein Recht auf solche positiven Erfahrungen und es gibt auch keine todsichere Methodik dafür. Wenn wir keine richtig tollen, positiven Erfahrungen machen, und manchmal kann es auch lange dauern, dann heißt es nicht, dass wir von Gott verlassen sind, sondern es ist dann eben eine Dürrezeit. Wir leben aus der Gnade. Und was bleibt auch in einer christlichen Gemeinschaft, nicht nur im persönlichen Leben, das ist letztendlich die Verbundenheit mit den anderen. Und diese Verbundenheit, die ist nicht nur hier und auch nicht nur in Kreuztal oder im Kreis Siegen oder in NRW oder wo auch immer, sondern es ist eine Verbundenheit mit den anderen, die Jesus nachfolgen, weit über diesen Ort hinaus. Wir sind keine Bewegung, wir sind kein Verein, sondern wir sind ein Teil der heiligen, allgemeinen christlichen Kirche. Und wir sind vor allem verbunden mit Jesus bis in alle Ewigkeit hinein. Das bleibt. Er ist unser Friede. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und ich möchte euch bitten, dass ihr dazu aufsteht. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du da bist. Du bist der Herr der Gemeinde. Herr, du hast die Jüngerschaft und die Gemeinschaft mit den Jüngern vorgelebt und sie haben deine Erfahrung weitergetragen in die erste Gemeinde hinein und weit darüber hinaus. Und ich möchte dich bitten, dass wir die Grundlagen, die du gelegt hast, dass wir die nie vergessen. Und dass wir uns einfach immer wieder daran erinnern, wenn es uns gut geht und auch wenn es uns nicht so gut geht, dass du der Grund unserer Hoffnung bist, dass du der Grund allen Heils bist. Herr, hilf uns, dass wir den anderen so sehen, wie du ihn siehst, dass er von dir geliebt und von dir erlöst ist. Und dass wir keinen Anspruch auf ihn haben, sondern dass er nur ein Geschenk ist, das du uns machst. Herr, hilf, dass wir die Gemeinschaft im Konkreten, wie wir als Gemeinde leben wollen, dass wir da dazulernen und dass wir auch in den praktischen Schritten einfach noch konkreter werden. Danke, Herr, dass du uns dabei helfen willst. Herr, segne du jetzt einfach diesen Sonntag und die Zeit, die wir noch gemeinsam haben, auch in den Familien oder mit Freunden. Danke, dass du uns nahe bist. Und wir wollen jetzt noch zusammen so beten, wie es uns Jesus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.